Vielleicht könntest du noch mal deutlich machen, wie das ist, wenn das Wahlvolk sich verwählt, wie in Ägypten oder in Algerien, wenn jetzt zum Beispiel die NPD 40% der Stimmen bekommen würde, was dann passieren würde von staatlicher Seite, dass die Wahl passiert wird.
Wir haben jetzt, ich habe jetzt geredet über die Bundesrepublik und über einen Staat, in dem die Staatsräson, der staatliche Erfolgsweg, nämlich diese kapitalistische Nation durch die Schaffung von Europa und die Einbettung in den Weltmarkt und die gewaltsame Seite an der USA, die Aufpasserrolle in der Welt mitzuspielen. Da steht die Staatsräson so felsenfest, da streiten, im Grund streiten sich die Parteien zwar um die Macht, aber nicht um die Linie. Und nur unter solchen Verhältnissen funktionieren freie demokratische Wahlen. Wo die Staatsräson wirklich umstritten ist, wo wirklich die Frage ist, wie soll es eigentlich in diesem Gemeinwesen weitergehen, wo es wirklich darüber echte Zerwürfnisse gibt, kann man sagen, entweder funktionieren Wahlen nicht oder sind Wahlen Teil eines Machtkampfs, der nie und nimmer durch die Wahl befriedet wird. Das hat man in Ägypten. Da gibt es Streit um die Staatsräson selber. Und wo das der Fall ist, man hat es übrigens auch so immer grenzwertig in diesen ex-sowjetischen Staaten gehabt. Ja, da ist die Staatsräson nicht gefestigt. Und wo das der Fall ist, da funktionieren Wahlen nicht. Auch das ist ein schönes Argument. Wahlen funktionieren bloß dort, wo es um nichts geht. Wo es um was geht, funktionieren Wahlen nicht. Also, wo es nichts zu entscheiden gibt, da kann man Wahlen abhalten. Aber wo was entschieden werden muss, wirkliche Alternativen der Ordnung, da funktionieren Wahlen nicht und da wird dieser Streit auch nicht durch Wahlen entschieden. Also so, das zu dem Punkt. Wenn das gut genug ist, dann okay, dann müssen wir noch andere Themen. Also rührt euch nur und bringt nur ein, was jetzt alles noch einem einfällt. Ja, bitte.
Ganz klar ist das noch nicht.
Okay.
Dass Wahlen nicht funktionieren, ist das nicht einfach ausgedrückt. Die Wahl in Ägypten hat funktioniert, bloß was danach passiert ist, war nicht mehr in diesen geordneten Bahnen, wie wir sie hier in Deutschland haben, sondern ist aus dem Ruder gelaufen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, die Wahl funktionierte, sondern das, was in Folge passiert ist, hat nicht mehr mit den Strukturen zusammengepasst, die halt da sind.
War das zu hören? Schon zu hören. Also ich kann jetzt sagen, Wahlen funktionieren nicht. In Ägypten hätten die Wahlen doch funktioniert. Was passiert ist, ist, dass halt hinterher die Wahlen kassiert worden sind. Was ich gemeint habe, ist, Wahlen funktionieren nicht als Entscheidung einer Machtkonkurrenz in Ländern wie Ägypten. Die Wahl hat funktioniert, es ist einer an die Macht gekommen, aber das Militär, also diese Staatsinstitution, hat sich dem gewählten Präsidenten gar nicht untergeordnet. Das heißt also, dort gibt es alternative Machtträger, die über den Weg der Nation ganz und gar uneinig sind. Und wo das der Fall ist, funktionieren Wahlen nicht als Mittel der Entscheidung des Machtkampfs. So ist es gemeint. Die Wahl als solche kann funktionieren. Die Wahl als solche kann übrigens auch in Bürgerkrieg ausarten. Auch das, dafür gibt es ja Beispiele. Aber um den Unterschied geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es darum, wo wirklich die Staatsräson nicht feststeht, also wo wirklich was offen ist, da kann der Machtkampf um, wer bestimmt den Weg, weil das wirklich auch der Machtkampf ist um den Weg selber, das wird nie durch Wahlen entschieden.
Ist der Umkehrschluss, wenn ich unser System nicht befürworte und kein anderes hätte, geht es nur über den Bürgerkrieg und nicht irgendwie friedlich?
Es geht über Machtkämpfe. Bürgerkrieg ist scheiße, aber über Machtkämpfe geht es nur, das stimmt. Wie halt die Arbeiterklasse früher gekämpft hat. Dem Staat einfach die Arbeit verweigern, dann lernt er schon, woran er sich halten muss.
Du machst auch immer aus den Gewehrwölfen.
Mau.
Aber also drückt denn der Eindruck, dass die Sachfragen früher wichtiger waren? Also Wenn ich jetzt, also wir hatten gestern so eine Diskussion, wo es dann immer darum ging, um was weiß ich, Brand gegen Barzel oder sowas. Also das früher doch mehr darum ging, macht man jetzt mehr für die Arbeiter, macht man weniger für die Arbeiter, dass man sich auch daran orientiert hat, dennoch, dass es nicht die Volksparteien gab, wie sie heute sind, sondern halt wirklich sich auch noch nach der Stellung, nach der ökonomischen Stellung viel entschieden hat, wen man wählt. Und dass das immer weniger geworden ist. Und in welchem Verhältnis steht das dann zu dem, was die Politik hinterher macht? Jetzt Kohl gegen Schmidt und sowas denke ich halt.
Naja, da wird es je später, desto schwerer wird es. Es Brand gegen Batzel, das war halt noch diese, da war richtig eine große außenpolitische Wende angesagt. Das war die Zeit von der heißen kalten Kriegsphase zu der sogenannten Entspannungspolitik. Und da hatten die Amerikaner die Wende schon vorgelegt und Deutschland war mit der CDU-Regierung eigentlich immer noch auf dem alten Trip. Und da war eine wirkliche Wende angestanden in der Politik. Und da hat es natürlich gleich, da hat es dann auch, also das ist wie wenn es echt Alternativen gibt. Im Grunde war die jetzt durch die Bündnislage auch schon ziemlich vorentschieden. Aber den Schwenk musste das Land erst vollziehen. Und da hat dann der Wahlkampf den Charakter, es ist die Weise, wie der Schwenk vollzogen wird. Die Alten verteidigen ihre früheren Entscheidungen hinhaltend und defensiv. Und die Neuen sagen, sie sind die Vertreter der richtigen Linie, die anderen immer nicht gemacht oder jedenfalls und immer noch nicht vollen Herzens übernommen haben. Und dann kriegt es einen inhaltlichen Eindruck. Dann hat man einen inhaltlichen Eindruck. Man kann ja auch mal anders sagen noch. Die US-Wahl von Bush zu Obama hatte ja auch so einen Charakter. Die Kriege beenden, die falschen Kriege beenden, die Missachtung der Bündnispartner beenden. Da war auch, weil eine Wende fällig war für das Land. Die Kriege waren ja erfolglos gewesen. Deswegen hat dann der politische Gegensatz auch immer das, du stehst für das Alte, weil du hast es ja zu verantworten, und ich bin jetzt der Träger der Wende. Ich bin der Träger der Korrektur. Insoweit kann man schon sagen, haben die Wahlkämpfe immer die nationale Agenda. Und wenn die nationale Agenda Schwenks braucht, dann haben die Wahlkämpfe auch eine andere Substanz, also dann schauen die politisch inhaltlicher aus als den Wahlkampf, den wir jetzt erleben.
Aber man kann quasi nicht sagen, dass wenn der andere an der Macht geblieben wäre, dass er den Schwenk kriegt, früher oder später auch.
Mehr oder weniger hat ja auch Bush schon Rückzugsschritte eingeleitet, aus dem man muss auch wieder rauskommen aus diesem irakischen Sumpf. Und oft ist es so, dass der Oppositionspolitiker hauptsächlich dadurch so überzeugend wirkt, dass die an der Macht selber schon Schritte in die Richtung machen. Sie müssen sich korrigieren, weil sie einen Weg beschritten haben, der zu keinem Erfolg führt.
Ich wüsste da auch noch gerne noch was, und zwar kann ich du sagen?
Hm. Bin mir immer leichter, danke. Ich sage ja immer du, dann ist es ja bloß gerecht.
Kennst du weltweit irgendwo ein Beispiel, wo ein kleines, großes, egal, Volk sich auf eine Art und Weise organisiert hat, wo, ich sage jetzt mal, die Vertreter, die Präsentation, die Form, in der es gerade besteht, so nach Belieben, nach Bedarf geändert werden kann, ohne ja, einfach nach Absprache sozusagen, wo sowas funktionieren würde, im Gegensatz zu unserem System jetzt. Gibt es sowas irgendwo überhaupt?
Vielleicht wäre es nützlich, sich klarzumachen, dass es gar keine Frage dieser, sagen wir mal, das ist keine politologische Frage, das ist keine Frage der Abstimmungs- und Entscheidungsfindungsmethoden, sondern das sind Fragen der, wie die Interessen in einem Gemeinwesen organisiert sind. Stellt man sich vor, die Wirtschaft würde ihren eigenen Erfolg in dem hohen Lebensstandard der Bürger und in der geringen Arbeitszeit, die sie verrichten müssen, messen. und nicht im Gewinn, den sie aus den Leuten rausholt. Stellt man sich also vor, es gäbe ein Gemeinwesen, in dem die Interessen aller positiv zusammenpassen und nicht gegensätzliche Interessen sind, dann wäre die Organisation der gemeinsamen Angelegenheiten, dann wären das Sachfragen, dann wäre es kein Herrscher, dann gäbe es kein Bedürfnis nach Beherrschung. Dann wären das Sachfragen. Sachfragen, wie die zu lösen sind, das machen Sachverständige. Da muss man nicht abstimmen oder große Meinungsfindungen machen. Mal denken, du kümmerst dich ja auch nicht darum, wie viel Wasser jeden Tag nach Nürnberg transportiert werden muss. Das weiß der Chef des Wasseramts oder der Wasserversorgung und der macht das schon. Und wie viel Milch in einer Großstadt kommen muss jeden Tag, wissen auch nur die Zuständigen im Handel und die anderen kümmern sich nicht darum. Die müssen weder gewählt noch abgewählt werden. Wenn sie ihre Arbeit nicht können, dann müssen die anderen, die es können, sagen, das muss ein anderer machen, der es kann. Und wenn sie ihre Arbeit können, müssen sie nie abgewählt werden, weil die machen es ja. Wenn aber umgekehrt gegensätzliche Interessen vorliegen, dann hilft das, das entscheiden wir jetzt mal durch eine Wahl, auch nichts. Weil der Gegensatz kommt ja gar nicht weg, dadurch, dass man sagt, der gewinnt, also darf der sagen, wo es lang geht. Das hängt also alles an der Art der Gesellschaft. Und meine Rede sollte jetzt sein, diese Gesellschaft funktioniert nur, die braucht, die lebt davon, dass Herrschaft über freien Bürger, über freie Bürger ausgeübt wird. Sie sind alle Privateigentümer und betätigen ihre Interessen gegensätzlich und als solche brauchen sie ihre Herrschaft über sich. Sie brauchen die Herrschaft, Herrschaft lässt sich aber für sie nicht gut gebrauchen. Sie sind auf sie angewiesen, die Herrschaft macht sich aber nicht zum Mittel ihrer Interessen. Das führt zu vielen Enttäuschungen, denn die Leute meinen, der Staat wäre für sie da. Jetzt hätten sie allen Grund, den Enttäuschungen nachzugehen. Woran liegt das? Jetzt kriegen sie aber ein anderes Angebot. Sie kriegen das Angebot, lass dich von einem anderen regieren, der dir verspricht, es besser zu machen. Und so kann man sagen, diese Sorte Entscheidungsfindung, die ja gar keine inhaltliche Entscheidungsfindung ist, sondern die Auswahl einer Mannschaft, die bestimmen darf, das braucht's und bringt's nur für diese kapitalistische Gesellschaft. In anderen Gesellschaften liefe es anders. Und was da anders läuft, hängt nicht daran, dass andere Techniken der Entscheidungsfindung herrschen, also andere Verfahren, wie man zu Entscheidungen kommt, sondern es hängt am Inhalt der Interessen. Ich kann so sagen, es gibt doch viele Leute, die an dieser Demokratie Teile der Argumentation, die ich heute gemacht habe, mitmachen würden und unterschreiben und sagen, da ist manches faul. Und dann fällt ihnen ein, ach Gott, müsste man nicht eine direkte Demokratie machen. Abstimmungen nicht über Personen, sondern über Sachfragen. Oder, was haben wir noch gehabt? Imperatives Mandat, ja. Müsste man die Politiker nicht mit einem imperativen Mandat ausstatten und dann wird gesagt, ihr müsst die Energiewende jetzt machen und wenn sie damit zögern, dann entsteht für die Wähler das Recht, sie wieder abzuberufen. Also irgend so Zeug. Das sind alles Vorstellungen der Korrektur der Verhältnisse auf der Ebene der Organisation, ja, auf der Ebene, in der das Verhältnis von Macht und der Zustimmung zu ihr abgewickelt wird. Und auf der Ebene entscheidet sich aber überhaupt nichts, außer eben die Zustimmung zur Macht. Soll heißen, ja, was wäre denn, wenn man jetzt sagt, die Bürger dürfen alle über alle inhaltlichen Dinge abstimmen? Angenommen, ja, halb kann man sagen, es gibt es ja in der Schweiz schon fast. Ja und, ist jetzt die Schweiz besser? Ja, dann wird halt einerseits dem Bürger auch die Vernunft abverlangt, er muss beschließen, dass er nächstens mehr Steuern zahlen muss. Da wird die ihm halt auch abverlangt. In den bayerischen Volksentscheidsgesetzen steht drin, die dürfen über alles Mögliche abstimmen, aber über fiskalische Fragen nicht. Da denkt man, so viel Vernunft traut man dann dem Wähler doch nicht zu, dass er sich selber in die Tasche greift. aber entweder die Bürger müssen den Widerspruch mit sich selber ausmachen, oder, und das ist die andere Hälfte der Schweiz, es gibt dann doch einen Regierungsapparat, der mit dem Volksvotum umgeht und dann schon Wege findet, wie die Staatsnotwendigkeiten trotz der Volksmeinung befolgt werden. So ist es ja dann auch nicht, dass der Staat wirklich sagt, na schaffen wir uns ab, wenn die Bürger keine Lust mehr haben. Also der Glaube, man könnte das durch andere Techniken, die Piraten sind so eine Partei, die kommen auf und sagen, wenn wir Fluid Democracy machen würden, die in der nicht nur lauter Abstimmungen übers Internet laufen, sondern auch die Formulierung der Abstimmungsanträge übers Internet immer weiterentwickelt und überschrieben werden können, dann wäre doch alles bestens. Ja, die lassen einfach weg, was für ein Stoff da geregelt wird.
Wir sind ziemlich konform, mir führt bloß die Utopie dahinter. Was habe ich davon, wenn ich die plus 5% in eine Partei brauche, bloß noch von 20% oder 30% dieser 30 Millionen wählen lasse? Was habe ich dann davon? Das ändert überhaupt nichts. Erstmal.
Ich verstehe so, Wahlenthaltung ändert doch nichts. Verstehe ich das richtig? Ich habe den Gedanken nicht gut. Natürlich, ändert überhaupt nichts. Das war ja vorhin meine Rede. Der Wähler, auch enthalten ändert auch nichts. Das ist nur Wählen ändert was und nur bei mir, nur bei sich, nicht bei der Politik. Bei sich ändert das Wählen was. Man unterschreibt nämlich, dass man auf neue Politiker hofft. Gut, dann muss man erst einmal sagen, auf dem Feld der Wahl, da gibt es keine Betätigung, die irgendwas besser macht. Dann ist es halt eine Betätigung, das Feld, das muss man lassen. Was habe ich jetzt gerade noch im Kopf gehabt?
Wenn wirklich einmal in einem Volk, in einer Nation zu viele Leute auf die Idee kommen, sie könnten mit einer Wahl inhaltlich was verändern. Siehe Ägypten, dann stellt sich sofort die Machtfrage. Also dann ist die Wahl auch wieder verschissen. Und wenn sich wirklich innerhalb einer Nation überwiegender Teil für was das nur annähernd ein bisschen anders ausschaut, dann stellt sich sofort die Machtfrage von außen. Denn dann ist diese Gesellschaftsordnung sehr schnell dabei, sowas zu beseitigen.
Also ich täte da erstmal was anderes noch zu bedenken geben, weil Sie fragen ja nach den Utopien. Und da fehlt ein Schritt vorher, weil klar, am Mindestlohn, an der Beschäftigung ist das Staatsprogramm ein bisschen angesprochen worden. Aber bevor man sich immer gleich fragt, was kann man denn alles besser machen, sind wir denn eigentlich, wie wir es gern haben, täten. Meine ich, müsste man erstmal was anderes leisten, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was ist denn das genau, was der Staatsressort genannt worden ist, Staatsprogramm. Was ist denn das, was heute mal in der Kurzform Kapitalismus benannt worden ist? Da müsste man erstmal schauen, worin besteht denn das eigentlich? Und ist man sich da einig, was es daran zu kritisieren gibt? Bevor wir jetzt gemeinsam irgendwie überlegen, in welche schönere Welt könnten wir leben? Weil das ist es doch, was der Staat quasi über einen verhängt, was gültig ist durch die Staatsmacht. Und bevor es überhaupt an irgendwelche Alternativen geht, die man dann herstellen kann, muss man sich klar sein, dass man erstmal gegen das ankämpfen muss, praktisch ankämpfen muss, was der Staat gegen einen verhängt. Und dazu muss man sich Einigkeit herstellen. Was ist es denn eigentlich? Worin besteht es denn eigentlich? Also der nächste praktische Aufruf wäre, weiter an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, wenn halt die Staatsressource selber mal Thema ist. Die war ja heute wirklich nur in ein paar Bemerkungen das Thema, weil es eben um die Wahl selber ging und nicht um jetzt eine genauere Bestimmung dessen, was der Bürger alles unterworfen wird, wem der da alles unterworfen wird.
Ich könnte es ganz klar sagen. Mir gefällt das, was wir haben, nicht. Andererseits halte ich die meisten Menschen für zu blöd, das, was ich möchte, hinzukriegen. Ja, so kann ich es formulieren.
Ja, da muss man halt sagen, entweder du tust was dafür, dass sie nicht mehr so blöd sind, oder du lebst damit, dass es so ist. Mehr Alternativen gibt es nicht. Ich möchte noch ein bisschen andere Argumente noch reinbringen, wenn sie vom Publikum nicht kommen. Wenn man an die Linkspartei denkt, die würde doch sagen, ja, alles ganz schlecht und so, aber wir wollen einen Mindestlohn von 10 Euro, nicht 8,50, wie die SPD will. Und das macht doch einen echten Unterschied aus zwischen den Lebenslagen des Menschen, wenn er 8,50 und wenn er 10 Euro kriegt. Ich möchte ein bisschen daran erinnern, dass auch die Partei mit diesem Versprechen um eine Teilhabe an der Macht wirbt und dass auch bei der Partei die Wahlversprechen und das Ausführen, das Realisieren der Politik zwei Paar Stiefel sind. Ist gerade bei der Partei, die sich ein bisschen abweichend, was die sozialen Versprechungen betrifft, präsentiert, gerade bei der Partei ist die Fallhöhe zwischen den Versprechungen und der realen Politik, wenn sie dann in einem Bundesland regiert und mitregiert, da ist die Fallhöhe eher noch größer als bei anderen Parteien. Also wie die in Berlin, wenn sie dann den Staat verwalten, wie die dort den Staatshaushalt sanieren und die eben mit der Knappheit der öffentlichen Kassen umgehen, da ist nichts schön dran und da ist nichts, was man mitmachen möchte dran. Also auch da heißt es, eure Nöte verwandelt sie in Vertrauen in andere, jetzt richtig andere Politiker. Und was kommt raus? Na, dann sind andere Politiker am Ruder und dann verwalten die das irgendein Stück vom Staat. Erst einmal und hauptsächlich nach den Erfordernissen, die dieses Stück Staat selber verlangt. Und erst wenn alles das erledigt und gewährleistet ist, dann haben sie vielleicht irgendwo Geld übrig für Kindertagesstätten oder irgend sonst was. Aber nur dann. Und vorher machen auch sie die Priorität, der Staat muss funktionieren, die Staatsverwaltung geht vor die Wohltaten. Genauso wie alle anderen. Insofern die Partei, das ist jetzt gerade auf Flugblatt verteilt worden, die sagt ja, wie hieß das da, die Linke im Bundestag ist eine Stimme des Widerstands gegen den kapitalistischen Irrsinn. Sie richten einen Brief an die Genossen der außerparlamentarischen Linken und sagen, wir wissen schon, dass ihr von dem System nichts haltet und von der Wahl nichts haltet, aber ihr könntet doch uns wählen, denn wir sind eine Bremse gegen den kapitalistischen Irrsinn. Da muss man erst mal sagen, die sind sozial. Das ist aber was ganz anderes, als den kapitalistischen Irrsinn kritisieren. Die haben einfach für alles Soziale was übrig. Aber kritisieren der Ordnung und ihrer Funktionsweise, kritisieren im Sinn von, die Leute auffordern, sich selber um die Sachen zu kümmern, das tun sie nicht. Der Wahlaufruf ist auch bei denen das Gegenteil vom Aufruf, kümmert euch mal selber drum. Es ist immer der Aufruf, setz deine Hoffnung auf einen vertrauenswürdigen Politiker. Jetzt halt einen linken Politiker.
Ja, auch das hat ja ganz stark die Startseite. Also die eine Hälfte ist immer die soziale und die andere Hälfte ist, wir sind amigofrei. Wir sind nicht käuflich. Also die haben Riesenplakate getrunken, wo nichts anderes draufsteht, als wir sind anders als die anderen, weil wir sind nicht korrupt. Das ist ja quasi auch wieder ein Werbung. Wir sind halt moralisch integer und die anderen nicht.
Ja, wir sind saubere Verwalter des Staates und suchen keinen eigenen Vorteil drin. Wobei das Argument, sie sind nicht käuflich, schon deswegen leicht zu haben ist, weil die will keiner kaufen.
Ja, Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum bei einer direkten Demokratie die Macht dann nicht beim Volk wäre, was Sie ja vorhin meinten eigentlich, sondern es wieder nur eine Einverständnis zur Macht wäre, wenn man wählen geht.
Nein, ich wollte es so sagen. Für den Stoff, der in diesem Gemeinwesen zu verwalten ist, gibt es einen guten Grund, warum es keine direkte Demokratie gibt. Denn der Staat ist Herrschaft, er ordnet sich die Leute unter und zwingt sie zu ökonomischen Rollen, die manchen nicht gut tun. Und er zwingt ihnen in der Betätigung ihrer Interessen Schranken auf, an die sich der Träger des Interesses immer gerne nicht halten würde. In einer direkten diese antagonistische, gegensätzliche Gesellschaftsordnung, diese gegensätzliche Wirtschaftsweise, wo Privateigentümer, wo der eine seinen Nutzen auf Kosten des anderen sucht, das als direkte Demokratie, das geht nicht. Und insofern hat es einen guten Grund, dass es diese indirekte gibt, nämlich die Leute bestimmen nicht, was der Staat macht, sondern die bestimmen Figuren, die dann entscheiden, was der Staat braucht. Andersrum, dieser ökonomische Inhalt ist durch direkte Demokratie auch gar nicht. Also du kannst, die erste Rede war, es gibt einen guten Grund, warum es in so einem Land keine direkte Demokratie gibt. Das Zweite, die Vorstellung, könnte man denn alles mit der Einrichtung eines Verfahrens der direkten Demokratie korrigieren? Da sage ich nein, das wird bloß zum Chaos führen. Du musst die Interessen entmachten, die herrschen. Das ist aber was anderes als, ja.
Das mag sein, aber die Macht wäre dann beim Volk und das würde vielleicht zu einer neuen Interessensbildung führen, weil die Leute die Möglichkeit hätten, sich anders zu äußern, als sie es vielleicht jetzt haben. Oder mehr mitzuentscheiden und sich deswegen auch anders äußern.
Dein Mitentscheiden ist auf der einen Seite doch verräterisch. Weil Mitentscheiden unterstellt doch, dass es da irgendwo noch eine Instanz gibt, die dann auf die Gültigkeit aufpasst, dass sich alle dran halten aufpasst und auch, wie das genau umgesetzt wird, drauf aufpasst. Und weil du jetzt sagst, alle Macht wäre doch dann beim Volk, wäre jetzt in deiner Idee. Naja, du unterstellst da halt was Widersprüchliches. Du unterstellst einerseits, das Volk kann mitreden. Ja, wobei denn? Bei einer Instanz über ihn?
Nein, nicht mitreden. Nur das Volk redet. Das wäre es ja letztendlich. Das Volk entscheidet. Das wäre kein Mitreden, das wäre ein Wir-Reden.
Ja, aber das ist doch niemandem verboten, in den 4 Jahren nach der Wahl seinen Standpunkt kundzutun und sich einer Meinung oder anderen eine Meinung darüber zu bilden oder bei der Meinungsbildung behilflich zu sein, wie es zugehen sollte. Das ist aber doch nicht bestritten.
Natürlich
ist es nicht. Aber das ist, aber er denkt doch nicht dran, dass die Meinung nicht haben oder sagen dürfen, sondern dass das dann gilt. Weil halt direkte Abstimmungen über Sachfragen passieren. So verstehe ich die Rede jedenfalls.
Ja,
ja, ich glaube, es ist bloß wichtig, an das Grundproblem zu denken. Die Formulierung war da jetzt, dann würde das Volk bestimmen, selbst bestimmen. Aber man muss mal denken, das Volk ist gar kein einheitliches Subjekt. Das Volk sind lauter Gegensätze. Einheitlich sind sie nur in einem, sie gehorchen demselben Staat. Und das ist eigentlich das, was sie zum Volk macht. Alle ihre eigenen Interessen sind gegensätzliche Interessen. Und die können unmöglich befriedet oder harmonisiert werden, dadurch, dass alle die Sachentscheidungen gemeinsam fällen. Gemeinsam heißt ja dann doch bloß, dann gibt es lauter Mehrheitsentscheide oder irgend sowas. Das heißt, das Erste ist immer schon mal wichtig. Über die Minderheit wird sowieso hinweggegangen.
Ja, es wäre aber vielleicht schon ein positiver Unterschied zu dem, wie es jetzt ist. Dann. Weil weil in einzelnen Fragen, wo vielleicht dann auch nur Minderheiten an der Entscheidung beteiligt sind, weil sich nur Minderheiten in dieser Frage auskennen, dann doch die richtige Entscheidung für eine Minderheit getroffen wird. Also, ich meine, ich wähle ja nichts, womit ich mich nicht auskenne. Ich sage ja nicht, ich will jetzt, dass hier so und so entschieden wird, obwohl ich gar nicht mit dem Thema mich befasse. Also werden sich in einer direkten Demokratie nur Leute mit Themen befassen, die sich auch mit diesen Themen auskennen. Und dann würden vielleicht doch Minderheiten mehr beachtet werden, weil eben die Leute, die sich auskennen, sich auch mit den Minderheiten und deren Problemen dann auskennen. Oder mehr mit dem Thema befasst haben zuvor. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das verständlich ist.
Wenn das dabei rauskäme, wäre es sehr schön, aber genau daran glaube ich eben nicht. Weil in der direkten Demokratie können dann alle mitentscheiden, auch die, die vom Thema keine Ahnung haben und die vielleicht irgendein Bild von irgendeinem Agitator im blödesten Sinn oder auch nur eine falsche Meinung haben, weil sie sich eben zu wenig auskennen. Und was da dabei rauskommt, also ob das besser wäre als das, was wir aktuell haben, glaube ich eben nicht.
Und es ist doch nicht so, dass die Politiker hier ihr Volk nicht kennen würden oder die sozial Schwachen oder so einfach, weil sie sie nicht persönlich kennen, übergehen und gar nicht von ihrem Elend wissen, sondern also so wie das Zitat da von der Merkel war, dass sie ganz erschrocken getan hat, dass es tatsächlich sowas gibt, dass sie eine 10 Jahre Leiharbeit ist. Die Wahrheit ist doch, die richten die Verhältnisse so ein und wissen ganz genau, dass sie da die Leute ins Elend stürzen und als solche sind sie dem Staat ja auch nützlich. Als welche, die den Lohn drücken, weil sie jede Arbeit annehmen, wegen ihrer Alternativlosigkeit. Also da hältst du dieser Gesellschaft viel zu viel zugute, wenn du meinst, dass die so schlechte Politik für die ganz Armen machen, liegt daran, dass sie der Lage nicht kennen würden.
Aber das ist doch sein Gedanke gar nicht.
Ich sage ja, dass sich dann mehr Leute, dass das nicht mehr von Einzelnen entschieden wird, die vielleicht schon über deren schlechte Lage wissen, sondern dadurch, dass alle mitentscheiden, zum Beispiel jetzt, was Zeitarbeit angeht, dass jeder Einzelne im Volk oder jeder Einzelne von uns einfach sagen kann, ja, ich bin ganz klar gegen Zeitarbeit oder dafür, dass Zeitarbeit nur, was weiß ich, wie in Frankreich zum Beispiel, besser vergütet wird oder so. Diese Möglichkeit hätte man dann und die hat man jetzt nicht.
Doch, wir haben ja Gewerkschaften, die sich eigentlich dafür einsetzen müssten. Und nicht tun oder nur gering.
Und dem widersprichst du immer, wenn du sagst, wenn man die Möglichkeit hätte, sich dagegen zu entscheiden, dann würde es jeder machen. Es gibt halt dieses Interesse und das gäbe es auch in der direkten Demokratie, weil eben das Volk hier eines ist, was lauter widersprüchliche Interessen hat. Und da ist es immer schlecht zu sagen, naja, wenn die Entscheidung wirklich was brächte, dann käme was Gutes für alle dabei raus, weil das Gute für alle, weil sich dann jeder eben was total Unterschiedliches darunter vorstellt, je nachdem, was er für eine Rolle in dieser Gesellschaft spielt. Da gibt es nämlich Unternehmen, die haben durchaus ein Interesse daran, dass es Zeitarbeiter gibt, die auch über 10 Jahre Zeitarbeiter sind.
Ja, und ich würde das aber gerade an solchen Fragen gar nicht auf Kapitalisten, Arbeitnehmer beziehen, ja, weil es gäbe garantiert einen Großteil von Arbeitnehmern, die sagen, sie finden Zeitarbeit gut. Und zwar deswegen, weil sie sagen, sie haben keinen Job und dann haben sie wenigstens einen, auch wenn es ein schlechter ist. Und es kommt daher, dass die ja gar nicht frei entscheiden, was habe ich für ein Interesse, ja, und das verfolge ich dann, sondern weil das doch schon ihre Abhängigkeit davon, dass sie einen Arbeitsplatz haben, das ist ganz jenseits einer irgendwie gearteten Wahl. Darüber ist entschieden und dann kommt, ihre Abhängigkeit ist entschieden, weil sie eben kein Eigentum haben. Und wenn man in dieser Gesellschaft kein Eigentum hat, ja, dann muss man arbeiten gehen und dann hängt es, ob man eine Arbeit bekommt oder nicht, fällt einfach in die Entscheidung eines anderen, der Geld hat und einen arbeiten lässt, ob der einen brauchen kann oder nicht. Und wenn man dann in der misslichen Lage ist, dass man Geld braucht, aber keins kriegt unter normalen Bedingungen, dann kann man auch auf die Idee kommen, für Zeitarbeit zu sein. Und zwar nicht nur als Kapitalist, sondern als auch Arbeitnehmer. Jetzt stell dir das mal vor, Jetzt wird die Frage vorgelegt, unter solchen Umständen, wo das ganze, die ganze Sache mit dem Eigentum gilt, und jetzt wird den Leuten die Frage vorgelegt, seid ihr für Zeitarbeit oder nicht? Ich weiß nicht, wie die Antwort ausgeht, ob sich nicht die Mehrheit dafür ausspricht. Und zwar einfach deswegen, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass sie recht hätten, ja, damit, dass das eine richtige Entscheidung ist, aber allein der Umstand, dass, aber daran merkt man doch, dass, man, dass das davon abhängt, unter welche Verhältnisse die gesetzt sind. Und die Frage nach der Zeitarbeit setzt ja diese Verhältnisse als geltende voraus.
Darf ich mal fragen, wo Sie arbeiten?
Das setzt ja die Abhängigkeit voraus.
Diese Abhängigkeit, gegen die könnte man sich ja genauso gut dann entscheiden.
Weil ein Zeitarbeiter kann nicht mehr seine Miete bezahlen.
Wie bitte?
Ich sage, ein Zeitarbeiter kann nicht mehr seine Miete bezahlen.
Ich wollte doch nicht sagen, dass Zeitarbeit, ich wollte bloß vorführen, wie jemand...
Zeitarbeit wurde eigentlich eingeführt, um die Firmen einen gewissen Ausgleich zu geben, dass sie, wenn Arbeit da ist, dass mehr Leute eingestellt werden, aber nicht um Leute auszubeuten. Das ist eine Ausbeutung, die da passiert.
Sie haben mich missverstanden. Ich wollte mich doch gar nicht für Zeitarbeit erklären.
Ja, das hat ja
sondern ich wollte nur sagen, wie jemand, dass man sich doch nicht meinen könnte, wenn die Frage Zeitarbeit zur Entscheidung vorgelegt wird. Ja? So läuft es doch auch in der Schweiz, ja? Dass dann alle unisono die unisono sagen, außer den, also inklusive den Kapitalisten, oder die Kapitalisten sind dafür und die Arbeitnehmer sind dagegen. So läuft es doch nicht. Ja? Und ich habe jetzt ja auch mal einen Grund gesagt, der Grund ist ein Fehler. Aber deswegen, weil man halt weil sich jeder den Gedanken macht, wie er sich mit den Verhältnissen einrichtet, ja. So, aber, und dann hat jetzt gerade jemand gesagt, aber man könnte sich doch die Eigentumsfrage vorlegen lassen, ob die gelten soll. Von wem eigentlich? Wer sollen die eigentlich einzeln, also was, das ist nicht so eine Vorstellung, aber man könnte doch darüber abstimmen in einer direkten Demokratie. Ja, wer soll eigentlich diese Frage dem Volk vorlegen?
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, leben wir überhaupt noch in der Demokratie? Wenn wir wählen und eh keine Wahl haben, ist es für mich auch keine Demokratie mehr. Sehe ich so.
Das ist doch dann jetzt das Interessante, ja? Wenn man das, was Sie gesagt haben, mal andersrum ausdrückt, die Vorstellung zu sagen, wenn wir eine direkte Demokratie hätten, dann könnten sich die Leute in Sachfragen anders entscheiden, wie es jetzt der Fall ist. Dann ist doch das jetzt das Interessante, wie wir in dem Vortrag gehört haben, den Leuten wird vorgelegt, für was sie wählen. Und denen wird vorgelegt, eine Alternativlosigkeit, nämlich Deutschland zu wählen. Wo doch jedem von den Arbeitnehmern klar ist, er wählt Zeitarbeitsgesetze, die für die Mehrheit ausgehen. Und diese Leute gehen zur Wahl. Also, die stehen auf dem Standpunkt, ja, der Erfolg der Nation, davon bin ich abhängig. Ich stelle mich dazu, ich suche mir die richtigen Politiker aus und wenn es wieder nicht in meinem Sinne gelaufen ist, dann müssen andere Politiker werden. Und da ist ja nur die Frage, gäbe es eine direkte Demokratie? Es sind doch immer noch dieselben Leute. Nur mit der Methode einer Wahlart ist doch vielleicht ein bisschen viel verlangt, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Weil es hat sich doch nur die Methode geändert. Da wäre doch die Frage, ob man da nicht mal sagen muss, da muss ein wenig Überzeugungsarbeit stattfinden, von der Sache, das Wohl der Nation zu seinem Höchsten zu machen und dafür zu sein, ist nicht das, wie man gegen angehen muss. Dass solche Standpunkte auch in der direkten Demokratie zu irgendwas führen, was für die Mehrheit wieder kein besonders gutes Auskommen ist.
Leben wir überhaupt noch in einer Demokratie, kann man auch mal sagen, ja, wir leben halt in dieser Gesellschaft und die heißt Demokratie. Wenn man dann die Frage stellt, ist es eigentlich eine Demokratie, dann kann man daraus vielleicht entnehmen, dass man auch eine falsche Vorstellung davon hat, was es eigentlich ist. Weil die Demokratie ist genau das, was hier so vorgestellt wurde. Und so gibt es sie auch.
Ja, aber wenn man so in der letzten Zeit die ganzen Nachrichten verfolgt hat, muss ich sagen, uns regieren Banken, uns regieren irgendwelche Großgeschäfte. Wir haben doch, also die Politiker haben doch auch gar keinen Einfluss auf die ganze Geschichte. Es sind doch teilweise die Banken, die Vorschläge machen, oder die EU, die Vorschläge macht, wo wir auch keinen Einfluss drauf haben. Also ich sehe das so. Ich komme aus einer Diktatur und ich sehe das als nicht als Demokratie an. Tut mir leid.
Wenn ich auch noch kurz was sagen darf, ich finde es irgendwie seltsam, dass immer so von den Politikern geredet wird, dass das so eine unangreifbare Kaste wäre. Ich meine, weil jeder ein aktives und passives Verhalten
ist. Ja, es ist auch eine unangreifbare Kaste.
Nein, ich finde, in der Theorie kann auch irgendwie jeder in eine Partei gehen und sagen, ich will das was ändern oder eine Partei gründen oder sonst irgendwas. Und das, ich habe ja den Eindruck, dass das so allgemeiner Konsens ist, dass so durch Parlamentarismus nichts geändert werden kann. Also ich finde das ein bisschen falsch. Also auch wenn so klar die Rahmenbedingungen so sehr pervertiert wurden mittlerweile, aber ich weiß nicht, was wäre denn die Alternative und welche Legitimation hätte denn dann so ein Umschwung irgendwie, der dann stattfinden würde? Also ich finde, sollte man das schon mal auf parlamentarischen Wege noch versuchen, irgendwie das momentan falsch läuft, zu verändern.
Magst du nicht doch noch was? Lass mich mal. Nee, ich habe mir jetzt bloß noch folgende folgende Punkte noch überlegt zu dem Ganzen. Zu der Idee mit der direkten Demokratie. Die Vorstellung, man müsste ja sich das Recht verschaffen, dass die Bevölkerung selber direkt abstimmt über alle Sachfragen, und damit wäre das Herrschaftsverhältnis weg. In der Hinsicht fand ich jetzt das gut mit dem Eigentum und dieser Überlegung hinten, es könnte ja glatt sein, dass die Betroffenen selber für Zeitarbeit stimmen. Und solche Überlegungen, die haben eine Unterstellung, nämlich ja, auf Basis der Eigentumsverhältnisse sind manche halt in der Scheißlage, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben zu können, und das mag sie keiner kaufen. Und dann bieten sie sich immer billiger an und dann halten sie sogar Zeitarbeit für eine Chance.
Moderne Sklaven.
Bitte?
Ist eine moderne Sklavenhaltung.
Naja, das ist nicht moderne Sklavenhaltung. Nein, das ist keine Sklavenhaltung, weil man, du greifst zu dem Wort Sklave, um das Kritikable dieser Lage auszudrücken. Es ist aber gerade kein Sklave, sondern ein freier Lohnarbeiter. Ein Sklave braucht sich nie um eine Stelle sorgen. Also, ich verstehe schon die Absicht, ja, man will das Verwerfliche ausdrücken, aber es ist wirklich, es sind nicht die Verhältnisse von damals.
Warum geht es uns wirtschaftlich so gut, soll man auch mal die Frage stellen, warum?
Nein, jetzt muss ich wieder eine halbe Weile bei meinem bleiben. Wenn man denkt an die Seite, na gut, da gibt es die ganze Eigentumsordnung und das Eigentum und die erpresste Lage von diesem und jenem und die Freiheit anderer, die das Geld haben, sich die Dienste anderer zu sichern. Wenn man das alles unterstellt und dann sagt, und dann macht man eine freie Abstimmung, dann weiß so der Ton, na, die freie Abstimmung, die garantiert, die bringt überhaupt keine entscheidend anderen Ergebnisse. Dann kommt das Gegenargument, ja, aber man könnte ja über das Eigentum selber abstimmen. Ja? Ja, da muss man jetzt mal sagen, verstehst du, eine absolute Revolutionierung der ökonomischen Machtverhältnisse und dafür sich quasi, da hätte man gern ein Recht dazu oder da hätte man gern ein Verfahren, in dem das vorgesehen ist. Da muss ich sagen, das halte ich echt für utopisch. Also eine Revolution kann man sich nicht erlauben lassen und dazu gibt es auch kein Recht. Entweder die Leute nehmen sich's, weil sie das Alte nimmer akzeptabel finden, oder sie kriegen's nicht. Aber eine Genehmigung oder eine gesellschaftliche Organisation, die Möglichkeit des totalen Umsturzes zu einem Recht erklärt, das ist ein Unsinn, das gibt's nicht. Oder anders ausgedrückt, das dementiert, dass es sich wirklich um Machtverhältnisse handelt.
Aber das würde wiederum heißen, was vorhin, glaube ich, auch schon mal jemand gesagt hat, dass dann wirklich der einzige Weg die Gewalt wäre.
Gewalt, ja. Die Gewalt heißt jetzt nicht gleich Bürgerkrieg. Die Gewalt heißt, die arbeitende Mehrheit wird doch gebraucht vom Gemeinwesen. Der Staat lebt doch vom Volk und nicht das Volk vom Staat. Wenn die Leute die Arbeit verweigern, weil ihnen die Bedingungen, unter denen ihre Arbeit stattfindet und der Zweck, für den sie stattfindet, wenn ihnen der nicht mehr recht ist, dann haben sie mit der Verweigerung ihrer Arbeit einen riesen Machthebel, denn das ganze Gemeinwesen beruht auf der Arbeit derer, die sie verrichten. Also das ist schon ein Machtkampf, aber das ist kein Machtkampf wie in Syrien. So, das war jetzt da zu dem Thema. Jetzt mal zurück zu der anderen ganzen zu der Intervention. Soll man denn den Parlamentarismus mit Bausch und Bogen verurteilen und nicht, wenn man schon meint, es läuft manches verkehrt, eine Partei gründen? Ja, gründen wir doch eine Partei und lassen uns wählen. Da möchte ich mal erinnern an die Geschichte der Parteien, sowohl die Sozialdemokratie wie die Grünen, wie jetzt die Linkspartei. Die machen eine eigentümliche Entwicklung durch. Sie fangen an mit einem oppositionellen Standpunkt, mit einem oppositionellen Gedanken. Damals, vor 100 Jahren, die Rechte der Arbeiter müssen, oder die Arbeiter müssen auch berechtigte Wesen in diesem Staat werden. Arbeiterrechte müssen anerkannt werden, der Staat muss sich auch für Arbeitsschutzgesetze hergeben und so weiter. Die Grünen mit ihrem Umweltschutzgedanken etc. Es ist eine Merkwürdigkeit, wer sich in die Konkurrenz um die Frage, wer regiert mich besser, begibt, ja, der verändert mit einer gewissen Notwendigkeit am Ende nicht den Staat, passt nicht sich die Staatsräson an, sondern passt sich am Ende der Staatsräson an. Das kriegen die Parteien alle zu spüren, wenn sie als Ein-Punkt-Partei antreten. Dann ist der erste Einwand gegen sie, ja, der Staat hat 100 Punkte und die Bürger brauchen die Verwaltung von 100 Punkten. Ihr müsst schon zu allem, was in eurem Programm haben, das reicht nicht, bloß für Umweltschutz einzutreten. Erste Ebene. Dann sagen die Parteien, sie müssen politikfähig werden. Das heißt zweierlei. Das heißt nach innen, sie müssen die rausschmeißen, die das radikal meinen. Und nach außen, sie müssen dem ganzen, fürs ganze Staatsprogramm immer ihre Weise, wie sie es verfolgen wollen, anbieten können. Damit nähern sich die Parteien, um politikfähig zu werden, um wählbar zu werden, nähern sich die Parteien immer dem an, wie die Lage sowieso ist. Und das ist eine gewisse Notwendigkeit, denn andere werden einfach nicht gewählt. Wer eine Ein-Punkt-Partei bleibt, wird auch nicht gewählt.
Ich denke, es geht aber am Problem vorbei. Ich meine, es impliziert ja, dass man an den Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt da sind, gar nichts verändern kann. Also Sarah Wagenknecht argumentiert ja auch immer mit Ludwig Erhard, wenn es darum geht, soziale Marktwirtschaft, was ist das und was muss das sein und wie ist das jetzt und wie war das einmal gedacht und siehst du da nicht, dass man da noch ein bisschen was drehen kann in die Richtung? Oder ist es eher so, wir brauchen den kompletten Umsturz und dann ist das gut?
Ich denke Letzteres. Und ich denke, Sarah Wagenknecht ist sehr bemüht, und das ist ein Fall von meinem, ein Beispiel von meinem Argumentieren, die ist sehr bemüht, sich mit ihren ursprünglichen alternativen Ideen an die Staatsräson der Republik anzuhängen. Denn dass jemand, der ursprünglich mal die kommunistische Plattform vertreten hat, mit Ludwig Erhard argumentiert, das ist von der schon der Wille, politikfähig zu werden, im Parlament respektabel zu werden, nicht der kommunistische Außenseiter zu sein, sondern zu sagen, was ich will, ist doch bloß quasi das Gute, was schon Ludwig Erhard gemeint hat. Ich will nichts anders, ich will nichts Oppositionelles. Bis hin zu, ich will die Marktwirtschaft wieder zu der Blüte bringen, die der Ludwig Erhard damals hingekriegt hat und die seitdem so manche nicht mehr hingekriegt haben. Also das ist gerade so ein Fall von einem ursprünglichen Gegensatz herkommen und politikfähig werden, indem man den Gegensatz dementiert.
Und das haben ja auch alle PDS-Koalitionsregierungen in den Ländern, genau das haben sie ja bewiesen. Also von dem Standpunkt, wenn sie an der Regierung beteiligt werden, dass sie auch Regierungsfähigkeit beweisen wollen und dann auch von ihrem Programm absprechen. Ja? Und sich auch an den Standpunkt stellen, wie kann das Land nicht
geben. Ja,
aber so von deinem Standpunkt, wenn du sagst, kann man nicht, wenn man was verändern will, Politiker werden, und das ist doch der richtige Weg, sieht man das an der Regierungsfähigkeit der PDS, wie sie sich wandeln von der radikalen rot-rot-linken Alternative zu einer sehr sozialdemokratischen Partei, die letztlich dasselbe wie die SPD macht, nur mit einem noch vielleicht etwas sozialdemokratischeren Anstrich. Aber von Forderungen, wie die Sarah Wagenknecht mal vor 20 Jahren angetreten ist, damit sind sie noch fertig.
Ja, zumindest ist die Linkspartei jetzt gerade in so einer, hat jetzt gerade so eine Phase hinter sich, wo sie dieses meint irgendwer eigentlich noch systemmäßig, oder wollen wir konstruktive Politiker sein, die Lösungen für die Tagesfragen bieten? Ja, so reden die doch. Die haben sich jetzt entschieden, Letzteres, und das Erstere, das gehört sich nicht mehr bei ihnen. Bis vor kurzem hat es das als Strömung in der Partei nebeneinander gegeben, die sich auch blockiert haben, die sich auch angefeindet haben. Und das galt ja als eine Weile als die Krise der Linkspartei, weil sie eben, so interne Kämpfe in der Hinsicht gehabt haben. Die Grünen vor 20, 30 Jahren als der Streit zwischen Fundis und Realos. Und die haben richtig eine eindeutige Richtung. Und die Richtung heißt immer, um wählbar zu werden, muss man, will man dann auch, weg von der Kritik hin zum Angebot, ich regiere euch besser. Und man spricht den Wähler insofern auch in seiner Passivität an. Man bietet ihm in seiner Passivität sich als ich habe was für dich im Koffer. Das andere, Kritik üben, ist das Gegenteil. Kritik üben heißt, Leute, ihr macht auch was verkehrt, wenn ihr das mitmacht. Das hat die Linkspartei aufgegeben, den Vorwurf, ihr macht was verkehrt. Vielleicht haben sie ihn auch nie groß gehabt, ja, egal. Aber das wäre fällig. Man müsste sagen, ihr macht was verkehrt, wenn ihr das macht. Wenn ihr es euch bieten lasst. Anstatt zu den Politikern zu laufen und zu klagen, dass der Staat wieder nichts für euch tut, müsstet ihr mal verstehen, worum es in dem Gemeinwesen wirklich geht. Und dann wärt ihr an der Reihe, was zu tun. Und das genau macht jede Partei nicht. Die sagt, wählt mich, ich mache was für euch. Und in der Entscheidung entscheiden sich diese Parteien, die mal mit Kritik angefangen haben, immer mehr dazu, ja, wenn man ein Angebot sein will, dann darf man den Wähler in seiner Passivität nicht kritisieren, sondern muss sich ihm als Helfer anbieten. Und das ist dann schon die Weise, wie alle unterschreiben, dass man nichts ändert. Also im Grunde nichts ändert.
Das könnte man an den Grünen ja auch genau studieren, mit ihrem Werdegang. Ja, angetreten als Anti-AKW und friedensbewegte Partei, haben sie es ja von dem Standpunkt, wir müssen wählbar sein, nicht nur der Bürgerschreck, ein breites Parteiprogramm zugelegt, sich in den demokratischen Konsens eingegliedert, bis zu dem Außenminister Fischer, der als Angehöriger der ehemaligen Friedenspartei den Krieg in Jugoslawien mitgeführt hat.
Ja, das fehlt bei den Linken noch, dass sie für die NATO sind, das fehlt noch, das haben sie noch vor sich.
Ja, die Sarah Wagenknecht hat auch sowieso schon den Übergang gemacht, dass er das Produktionskapital für gut befindet und das Finanzkapital.
Das ist als so eine Variante, ja. Das ist
schon fast ein Faschist-Argument.
Ja, das haben die Linken und die Faschisten immer gemeinsam gehabt, das Argument, dass das Finanzkapital übel ist und das produktive Kapital gut. Das ist ein anderer Punkt. Aber haben wir uns über den Punkt ein bisschen verständigt?
Ja, ich weiß zumindest, wo die Differenzen jetzt liegen.
Ja, das ist ja schon mal was. Wollen wir dann mal Schluss machen für heute?